Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit Katrin Jakob
und Kim Seidler. Wir haben uns wir steigen gleich ins Boxring-Intro-Ansage, haben wir uns schon so richtig draufgetan, ne?
Ja,
ich finde, wir machen das toll.
Ja,
wir können nicht mehr ohne. Seit Zena ist das irgendwie so drin. Aber davor haben wir es auch schon gemacht, als ich jetzt neulich die anderen angehört habe. Liebe Kim,
ja.
Ich habe mich wirklich stets bemüht, diese Frau ordentlich zu recherchieren. Und ich muss sagen, ich habe da wieder so ein kleines Tränchen verdrückt, muss ich sagen, weil mir so viele Erinnerungen kamen auch an Dinge, die sie gemacht hat. Und das wusste ich nämlich gar nicht. Mhm. Und sie ist einfach ein so lustiger, poetischer, tragikomischer Mensch gewesen. Sie lebt leider nicht mehr, dass mich das wahnsinnig berührt hat. Und ich sehr, sehr froh bin, dass sie uns vorgeschlagen wurde, nämlich unter anderem von meinem sehr geschätzten Freund Jürgen und von Daniel Masny, hattest du mir erzählt. Ne?
Ja, das genau, genau.
Der ist ja sehr eifrig, der Daniel.
Der ist total der hat auch total Bock drauf. Und ich schwöre dir, Marcel Kloos war mit Sicherheit auch nochmal dabei. Das sind so zwei Männer, die echt voll involviert sind und immer sagen, ja, habt ihr die denn schon? Und da sagen wir, habt ihr die denn schon? Und ich werde auch, glaube ich, gar nicht unseren Instagram-Damen und Herren gerecht, weil mit Sicherheit war da auch jemand nochmal dabei, der auch die Nora Ephron vorgeschlagen hat. Unsere Podcast-Folge Nummer 55.
Wunderbar. Ich habe Daniel gefragt, der ja nun auch zur drehbuchschreibenden Zunft gehört und der zugeben, genau, mein Daniel, dass er sie nicht kannte und sich sehr freut auf diese Folge, in der ich diese Frau selber besser kennenlernen durfte, weil ich hatte vorher auch von ihr noch nichts gehört. Mhm. Sie ist vor 8 Jahren gestorben, am 26. Juni, also vor fast genau 8 Jahren und beziehungsweise etwas drüber und ist geboren am 19. Mai 41 in New York City. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie alt sie geworden ist, also hat ein gutes Alter erreicht, aber sicherlich hätte sie noch länger leben können und sollen, weil sie wirklich dieser Welt sehr viel Witz und sehr viel Weisheit gegeben hat. Ich habe neulich ein Interview auch angesehen oder eine Laudatio, die Tom Hanks auf sie gehalten hat. Warum ausgerechnet Tom Hanks? Dazu komme ich gleich. Achtung, Hashtag Cliffhanger. Und der musste wirklich an sich halten, weil er total traurig war und ihm kamen die Tränen, dass diese Frau nun nicht mehr da ist. Und das zeigt eigentlich schon, wie sehr sie auch verbunden war mit ihren Schauspielern. Also sie hat das nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern sie hat auch später als Regisseurin gearbeitet, weil sie selber feststellte, ich kann damit näher ranrücken an meine Schauspieler, die diesem Drehbuch noch so die Cherry on the Cake verleihen. Und hat mit ihm unter anderem den Film...
Bitte?
The Cherry on the Cake. Ja, das Tüpfelchen auf dem I sozusagen. Ich habe ja zwischendurch immer mal so kleine Amerikanismen da drin. Ich bitte das zu entschuldigen.
Ja, gut.
Und der hat mit ihr Sleepless in Seattle, Schlaflos in Seattle gedreht, für das sie auch das Drehbuch geschrieben hat. Allerdings stammt die Ursprungsidee, das stammte nicht von ihr, sondern sie hat ein sehr, wie sie sagte, sehr einigermaßen langweiliges Drehbuch, was wirklich so Rom-Com-Style war aber eher so Rom als Com. Sie hat daraus mehr Com gemacht als Rom. Das ist natürlich trotzdem eine Rom-Com klassischerweise. Aber sie hat dem Ganzen noch so ein bisschen Witz gegeben. Und ja, das war so ihre Stärke. Jetzt vielleicht, bevor ich dann weiter zu Nora was sage, da, die Frage an dich, was waren so deine Highlight-Romcoms, die du geguckt hast? Bist du so ein Typ? Guckst du sowas?
Rom-Coms,
bist du eher,
sagst du zu romantischer Komödie? Wie geil bist du denn?
Das sagt man doch.
Romcoms?
Wie?
Echt jetzt?
Ja, noch nie gehört den Begriff. Nee. Das ist so das übliche, die übliche Bezeichnung für Romantic Comedy sind Romcoms.
Okay. Guck mal,
hast du wieder was gelernt heute?
Ja, total. Ja. Welche Romcoms ich total gerne gucke, ja, oder geguckt habe. Ich bin ja ein absoluter Fan von Jennifer Aniston. Ich liebe ihre ganzen, egal wo sie auftaucht, ne? Ob es von Bruce Almighty oder Kill the Boss oder Meine erfundene Frau, was habe ich, obwohl den letzten Tipp, den ich bekommen habe und dem ich noch nicht nachgekommen bin, ist Wir sind die Millers. Das soll auch ein ziemlich guter Film sein.
Marley umständlich und Felix, verliebt.
Dann kam Polly. Oh, ein Traum.
Umständlich Traum. Verliebt. Kann ich auch empfehlen mit Jason Bateman. Das wirst du auch lieben.
Ja, ist auch dann sehr aber nochmal etwas, wo es ein bisschen derber ist. Sowas wie How to be Single. Kennst du den Film?
Ja. Klar.
Ist ja auch ein Roman.
Da hat sie auch mitgemacht?
Nee, da hat sie nicht mitgemacht, aber das ist halt nochmal auch eine Form von Rom-Com.
Ja.
Ich muss echt nochmal nachdenken, warte mal, romantische Komödie, Rom-Com. Okay, Rom-Com, die jetzt ein bisschen derber ist und eigentlich ist es ja kein Happy End. Das ist ja das, was man mit einer romantischen Komödie klassisch verbindet. Aber ich glaube, dass das How to be Single auch noch unter romantische Komödie läuft. Denk wie ein Mann, auch unfassbar witzig.
Ja.
Stolz und Vorurteil. Ja. Vorurteil ist halt so der absolute Klassiker.
Oh, ja, der Komödie, Klassiker, ne? Ja. Wie heißt noch der Film mit Ryan Gosling und Emma Dingsbums? Wie heißt sie noch?
Oh, ich
weiß. Das war doch auch mit Steven.
Irgendwas mit Diary. Tagebuch.
Nee, nicht Tagebuch. Irgendwas schrecklich Nettes. Warte mal. Emma und Ryan, die natürlich auch vorher schon mal zusammen. Steve. Crazy Stupid Love. Das heißt es auf Englisch und auf Deutsch, weiß ich es jetzt gerade nicht.
Ich habe den verwechselt mit Rachel Adams.
Okay.
Wie heißt der denn noch? Ich muss jetzt gucken, wie der Film heißt.
Den fand ich während du noch überlegst, sag ich meine, The Notebook?
The Notebook aus dem Jahr 2004.
Ah, das ist aber richtig schnulzi, oder?
Oh, schön.
Wo sie da im Regen sind und dann, das trieft. Das trieft.
Ja, das trieft total.
Riesen tut nicht die Rom-Com der ersten Stunde, das ist der Film, den ich vermutlich am meisten gesehen habe in meinem Leben. Und jetzt kommt, Achtung, vielleicht wieder ein Trommelwirbel, eingespielt von Julian. When Harry Met Sally. Also Harry und Sally.
Ah.
Weil du gerade Happy End sagtest, in der ursprünglichen Version wollte Nora Ephron kein Happy End, aber Rob Reiner, der Regisseur des Films, war gerade frisch verliebt und die beiden hatten sich vorher so ausgetauscht und der hatte darum gebeten, dass am Ende doch Harry und Sally nicht nur bloß Freunde bleiben, was ja vielleicht auch ein Happy End gewesen wäre, sondern dass es dann wirklich romantic endet und sie heiraten. Auch wenn das relativ unspektakulär ist, man sieht gar nicht, wie sie dann heiraten, sondern sie sitzen da auf der Couch wie die ganzen älteren Ehepaare, die davor immer wieder eingestreut wurden und die im Grunde vermittelt haben, so eine Beziehung kann sehr lang dauern und man kann auch noch im hohen Alter sehr verliebt sein. Und das schon mal so vorweggenommen. When Harry Met Sally, der erste Durchbruch, mit einer der erfolgreichsten Romantic Comedies Hollywoods. Ich weiß nicht, ob jetzt 100 Millionen Einnahmen allein in den USA, ob das jetzt so wahnsinnig viel ist. Ich habe leider die weltweite Zahl nicht gefunden. Auf jeden Fall ein Klassiker der Filmindustrie, würde ich sagen. 80er Jahre, 86 um genau zu sein.
Nora, kannst du noch mal zurückrudern
ganz kurz noch.
Ja?
Ich finde, in diesem Film, wenn man Nora Ephron verstehen will, dann sollte man sich diesen Film anschauen, weil er was hat, was sie nämlich auch so ihr Leben lang, das zog sich so wie so ein roter Faden durch, etwas sehr Tragikomisches hatte. Also sie ist so eine wahnsinnige Meisterin des Wortes, messerscharf, klug, lebensbejahend, wahnsinnig lustig und liebenswert, aber die konnte auch wirklich Peitschenhiebe verteilen mit ihrem Wortwitz so. Und Kritiker werfen ihr das bewundernd eigentlich vor, dass sie so unfassbar gut mit Worten umgehen konnte. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil, und jetzt komme ich zur Kindheit, also geboren in New York City, und wenn man dann so Interviews mit ihr hört, merkt man auch, dass sie von der Ostküste kommt und dass sie da so einen leichten New Yorker Einschlag hat, wer sich so ein bisschen mit Dialekten in den USA oder sowas auskennt. Sie ist die älteste von vier Töchtern des Ehepaars Henry und Phoebe Efron.
Wann
die
geboren?
Im Übrigen bei 41, also noch während des Krieges, die im Übrigen auch beide Drehbuchautoren waren. Und lustigerweise ist es so, dass die drei Schwestern, die Nora hat, nämlich Delia, Amy und Hallie, sind alle in die schreibende Zunft gegangen, einige eher Journalistinnen geblieben. Also Nora ist später erstmal Journalistin geworden, einfach wie sie sagt, das war eine unglaublich gute Schule, um sich mit Themen zu beschäftigen, die erstmal ihr so ein bisschen fern lagen, um Menschen zu treffen, um sich in Menschen hineinzufühlen, um Gesellschaft kennenzulernen. So, das hat sie so beschrieben, auch in einer ihrer Interviews, was ich irgendwie ganz schön fand. Und mit Delia hat Nora später auch an dem ein oder anderen Drehbuch gearbeitet. Also da war immer auch viel so eine Familie des Wortes. Sie ist dann wenig später, sie war kaum geboren, ist sie mit ihren Eltern von der Ostküste nach L.A. gezogen, wo dann die Eltern eben beide Drehbücher schrieben. Die haben unter anderem There's No Business Like Show Business geschrieben. Das ist ja so ein Musical. Rhythmus im Blut heißt das Ding auf Deutsch. Fand ich irgendwie sehr komisch, aber gut.
Ja,
mit Marilyn Monroe und der anderen.
Fragwürdig.
Bitte?
Manche Übersetzungen sind auch so fragwürdig.
Ja, das trifft es ziemlich auf den Kopf. Also, und Nora beschreibt so, wie sie liebte, ich kann jetzt das genaue Jahr gar nicht sagen, aber sie war offensichtlich schon alt genug, um zu begreifen, oh Gott, dieses L.A. ist irgendwie so gar nicht mein Ding. Ne? Sie ist, da hat sich da nicht so wirklich wohl gefühlt. Wobei man sagen muss, es war bestimmt auch für die Kinder ganz unterhaltsam, die Eltern beide in diesem Business, ne, und dann auch eine Mutter, die arbeitet und es eigentlich nicht muss, das war ja schon mal eine Revolution, ne? Die Mutter wirklich als, die ging selbstverständlich ein und aus da in dem Business, da waren dann ganz illustre Leute bei denen zu Hause, da war immer Entertainment vor Ort und so ist sie auch groß geworden, also das war unglaublich bunt, unglaublich, mit leuchtenden Ohren und Augen eine Welt, die Kinder oder die alle vier Mädchen da so erlebt haben. Und das muss schon irgendwie auch ein cooles Leben gewesen sein. Da war immer was los, ne? Partys und so weiter. Und man musste sich auch so ein bisschen durchsetzen. Ne? Bei vier Schwestern, da hat sie dann sehr schnell gelernt, wenn dann nach der Schule so die Frage kam, und what happened in school? Dann war nicht einfach nur, war ganz schön und da hatte ich dann diese Arbeit, sondern man musste irgendwie eine Geschichte daraus machen. Ne? Und auch aus schlimmen Dingen, wenn sie beschrieb dann so, sie ist nach Hause gekommen, hat sich das Knie aufgeschlagen oder ist irgendwie gehänselt worden und dann sagte die Mutter, das wird schon wieder so. Und so das eine Learning, was die Mutter ihr mitgegeben hat, und das fand ich wirklich wunderschön, ist dieses Ding, du bist kein Opfer. Selbst wenn du zum Beispiel auf einer Bananenschale ausrutschst, ist das natürlich für andere erstmal sehr unterhaltsam. Wenn du drüber erzählst, wirst du zur Heldin deiner Geschichte. Dann ist es deine Geschichte. Dann hast du die in der Hand. Dann bist du nicht mehr das Opfer, sondern du bist die Heldin deiner Geschichte. Und so hat die Mutter ihr das auch immer zu erzählen versucht. Du darfst alles sein, nur kein Opfer. Egal, was dir passiert. Und das wird sich durch ihr Leben auch so durchziehen. Und das meinte ich vorhin so mit dieser tragikomischen Seite von ihr. Ne? Die hat auch so Schicksalsschläge hinnehmen müssen und hat das dann aber ins Positive gewendet und hat darüber Bücher geschrieben, unter anderem über ihre zweite Scheidung. Sie wurde verlassen, als sie mit dem zweiten Kind im Bauch schwanger war.
Und warte mal. Wann hat sie denn das erste Mal geheiratet?
Ja, da komme ich jetzt zu. Guck mal, ich springe jetzt schon wieder in der Geschichte, weil ich sprudel so. Ne? Diese Frau ist einfach so toll. Also ich kann nur sagen, wer möchte. Es gibt einen Dokumentarfilm über sie, den ihr erster Sohn Jacob über sie gedreht hat. Der heißt Everything is Copy. Und das war so ein Spruch bei denen zu Hause, heißt im Grunde genommen, alles, was dir passiert, kann zu einer Geschichte werden. Das kann, das ist sozusagen wert, etwas beschrieben zu werden. Und das hätte ich mir sehr gerne angesehen. Wer da draußen von euch 10 € in die Hand nimmt und sich eine DVD noch kaufen möchte, der kann das gerne tun, weil ich habe es leider nicht online gefunden. Okay. Ganz kurz noch, also dieses bunte Leben, ich komme nachher noch über diese Scheidung und so. Da kommt
die Hochzeit, die erste vielleicht erstmal.
Die erste. Ja, genau.
Wie ist sie aufgewachsen?
Also so ein bisschen. Es ist leider so, dass dieses bunte Leben in L.A., das hat eine Weile angehalten, aber ich glaube, das bringt auch so dieser Job mit sich. Man ist da so in dieser Entertainment-Branche und so weiter. Und der Vater fing dann an, Affären zu haben. Die Mutter kam damit nicht klar. Die hat zu viel Alkohol getrunken und die wurden dann beide. Das schaukelte sich so richtig hoch. Es heißt hier an einer Stelle, dass so als Nora 14 war, dass die Familie so ein bisschen den Bach runterging. Und sie hat da auch sehr drunter gelitten, aber man wird wenig finden, wo sie so das auch vermittelt hat, oh, das war eine harte Zeit, sondern darüber redet sie gar nicht. Das wird hier so mehr oder weniger beschrieben. Das muss nicht ganz einfach für sie gewesen sein, aber was so ein bisschen schade war, sie hat dann so ihre Mutter wirklich, muss eine ganz tolle Frau gewesen sein, die dann leider an der Leberzirrhose auch gestorben ist, 71, hat dann über sie gesagt, so meine Mutter hatte alles, doch dann verdarb sie es, indem sie zur durchgeknallten Alkoholikerin wurde. Ne? Und das ist wirklich so das einzige Zitat, was ich gefunden habe, was da so ein bisschen Bitterkeit durchscheinen lässt.
Okay.
Nora wollte Journalistin werden und ist das dann auch. Ne? Also sie hat das auch als tolle Erfahrung beschrieben und da war so an ihrer Highschool war auch ein Lehrer, der ihr so diesen Weg wohl gewiesen hat, Charles Sims, den sie auch das ein oder andere Mal erwähnt hat. Und der hat sie ermutigt, Journalismus zu studieren. Und das hat sie getan, nachdem sie in Beverly Hills dann, wie 90210, da muss ich jetzt gerade dran denken, aber sie hat in Beverly Hills dann den Highschool-Abschluss gemacht. Kennst du den Beverly Hills 90210, die Serie noch?
So,
musste ich jetzt gerade dran denken. Aber bei ihr war es natürlich viel früher, weil sie hat 58 in den Highschool-Abschluss gemacht und ist dann wieder von L.A. An die Westküste, nämlich an Wellesley in Massachusetts, ist sie dann wieder gegangen und hat da am Wellesley College, einem Frauen-College, den Abschluss gemacht und hat da Journalismus studiert und dann 4 Jahre später den Abschluss gemacht, genau, in Political Science. Mhm. Und genau, und ja, die, lustigerweise war es so.
In die romantische Komödie-Schiene gerutscht, oder wie?
Nee, das kommt erst später. Wir sind erst noch in der Journalismusphase.
Ja, gut, dann gehen wir jetzt chronologisch weiter vor.
Genau, chronologisch. Ich versuche es jetzt, du hast mich ja ermahnt und jetzt versuche ich jetzt ein bisschen chronologisch vorzugehen. Guck mal, wir sind jetzt schon College-Abschluss und ganz interessant, noch so nebenbei eine kleine Anekdote, die Briefe, die sie nach Hause geschrieben hat an ihre Eltern, wurden dann von den Eltern in einem Drehbuch verwertet. Mhm. Das Drehbuch heißt Take Her, She's Mine, über ein Mädchen, das ans College geht, 22 Jahre alt ist und dann muss sie dann so schmunzeln, weil da musste sie wieder an diesen Spruch denken, everything is copy. Mhm. Irgendwie auch sind die Geschichten anderer dann offensichtlich etwas, was dann sich in einem Drehbuch wiederfindet, der eigenen Eltern.
Mhm. So, jetzt kommt was ganz anderes angehen können, ne? Wenn man eigentlich Privates reinschreibt und plötzlich siehst du deine eigene Story irgendwo im Kino.
Ja, das ist natürlich auch entfremdet, aber so ist sie auch aufgewachsen und sie hat das dann auch eher so schmunzelnd, ist das so beschrieben worden. Mhm. Das hat sie akzeptiert. Das ist so das Business halt, ne?
Ja.
Sie hat dann, ganz fand ich ganz lustig, 6 Wochen ein Praktikum im Weißen Haus gemacht.
Aha.
Das fand ich echt lustig. ist da irgendwie so reingerutscht, hat sich beworben und schwuppsdiwupps, 62, das war noch unter John F. Kennedy. Mhm. Und sie hat, also der Typ muss ja wirklich so sehr flirty gewesen sein. Und sie sagte aber dann so in mehreren Interviews, sagt sie das so ein bisschen mit bittersüßer Koketterie, möchte ich sagen. I may have been the first woman he did not want to sleep with. Also offensichtlich war sie, genau, sie war offensichtlich nicht sein Typ. Und sie beschreibt dann so eine Szene, sie hat nicht mal so richtig mit ihm gesprochen. Er hat dann mal nett gegrüßt, so in die Runde, aber es waren dann immer andere Frauen interessanter. Er steigt dann irgendwie aus einem Hubschrauber, da stehen dann so die Delegation und sie steht da vorne an und er kommt dann so auf sie zu und sagt so, aber das Motoren, von den Blättern des Helikopters war so laut, dass sie ihn kaum verstanden hat. Er muss sowas gesagt haben wie, und wie läuft's so? Gefällt's dir bei uns? Und sie hat nur gesagt, hä? Und das war so die Geschichte, die sie dazu erzählt hat. Ist natürlich dann auch im Nachhinein total peinlich. In dem Moment war es total peinlich, aber im Nachhinein musste sie halt selber drüber lachen und hat daraus wieder eine gute Geschichte gemacht.
Ja.
Sie ist dann, hat sich beworben bei der New York Post. Das ist so eine, so eine Zeitschrift. Sie hat sich als Journalistin beworben, als Schreiberin bei der Newsweek. Und da hat man ihr dann gesagt, sorry Babe, wir stellen gerade keine Frauen ein. Und wenn du willst, kannst du in der Postabteilung arbeiten. Aha. Das will man natürlich nicht, wenn man jetzt als Journalistin durchstarten will. Nee. Und hat dann erst gesagt, ja, mache ich, und ist dann aber gleich wieder weg. Und hat dann aber die Chance genutzt, die New York Post hat irgendwie, also während einer Streikphase, haben die so eine Parodiezeitung zusammengestellt, so heißt es hier. Und da ergreift sie die Chance und schreibt eine Kolumne im Stil eines Post-Kolumnisten. Und die Post reagiert da erst sehr, sehr beleidigt drauf und sagt so, wie kannst du nur? Du machst dich lustig hier über unsere Leute. Aber der Herausgeber der Zeitung, der hat gesagt, die Frau ist gut, die finde ich lustig, die stellen wir jetzt sofort ein. Mhm. Und dann fängt sie an, bei dieser Boulevardzeitschrift The New York Post zu schreiben. Und sie sagt selber, das war eine unglaublich herrliche Zeit. Also sie hat da wahnsinnig viel gelernt. Und ich habe ja neulich mal erzählt, dass ich mir dieses Buch gekauft habe, Starke Frauen. Und da gibt es so ein kleines Zitat, das lese ich kurz vor. Es ist eine herrliche Zeit für Nora. Sie berichtet über Mord und Totschlag, aber auch über Mützenrobben, die man zur Fortpflanzung zusammengesetzt hat, die aber nichts voneinander wissen wollen. Nach und nach findet sie ihre eigene unverkennbare Stimme. Eines Tages erhält sie dann einen Anruf vom Chefredakteur des Esquire. Und dann höre ich jetzt auf mit dem Zitat. Und das Esquire ist so ein Männermagazin. Mhm. Und dann sagt sie, ja, also worüber soll ich denn schreiben? Und dann überlegt sie ganz kurz und sagt über Frauenthemen. Und dann hat sie da eine sehr berühmte Kolumne geschrieben über ihre Brüste. A few words about breasts. Ein humoristischer Essay über eben die Unzulänglichkeiten des eigenen Körpers und hat da auch, ne, man macht das, wofür man sich schämt, also bei ihr war es unter anderem die kleinen Brüste, macht man dann zu etwas sehr Unterhaltsamen und das findet sich dann halt da wieder.
Ja.
Sie hat aber da auch eben nicht nur über ihre eigenen Brüste geschrieben, sondern ist da auch so ein bisschen zur Stimme der Frauen geworden und der Frauenbewegung und hat dann auch über Feministinnen wie Gloria Steinem geschrieben und hat sich da so einen ganz guten Namen gemacht, auch so ein bisschen bissig geschrieben und hat sich da so für Frauenthemen stark gemacht. Cool. Jetzt kommt die erste Heirat, Achtung. Sie heiratete 67 dann, also wir erinnern uns, sie hat 62 den Highschool-Abschluss gemacht, hat dann sozusagen 5 Jahre bei dieser Boulevardzeitung verbracht und dann in dieser Transition-Phase von der New York Post zum Esquire Magazine hat sie dann Dan Greenberg kennengelernt, der auch Autor war, geschrieben hat, Journalist, Humorist und mit dem war sie dann eine Weile verheiratet. Dan Greenberg.
Ah,
Und mit dem war sie 9 Jahre verheiratet, immerhin. Also
was? Man hat sich dann 7 Jahre.
Was?
Ja.
Oh, hier steht, also mein Wikipedia, ich habe das Englische genommen. Ah. Sie ist auf jeden Fall, da steht 9 Jahre. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich hier auch nochmal irgendwo. Sie also ist auf jeden Fall eine Weile.
7 bis 9 Jahren.
Genau. Es ist auf jeden Fall noch keine Dekade voll gewesen. Da trifft sie bei einem Empfang den Watergate-Entdecker Carl Bernstein, der zusammen mit Bob Woodward, wir hatten ja mal diese kurz angerissen, die Watergate-Affäre, als es um Catherine Graham ging, Catherine Meyer Graham, die damals auch in den 70ern da eben dran mitgewirkt hat, dass die Pentagon-Papiere veröffentlicht wurden und hat dann auch später Teile aus diesen, den Erkenntnissen der Watergate, des Watergate-Skandals mitveröffentlicht. Aber das nur am Rande. Wer möchte, kann jetzt gleich nach Nora Ephron sich nochmal Catherine Graham anhören.
Sag mal, und wann wurde sie immer wieder als Drehbuchautorin von Filmproduzenten angesprochen? War das während der Zeit bei New York Post?
Okay. Nee, das kam später. Das ist jetzt noch so ein bisschen, wie lange habe ich denn schon gelabert hier? Oh ja, 25 Minuten. Zack, die Bohne. Ich versuche mich zu beeilen. Sie war, 76 lernte sie ihn kennen. Dann irgendwann später haben sie auch geheiratet, denn ehrlich kam zur Welt der erste Sohn Jacob, den ich eben erwähnt hatte, der diese Dokumentation über sie, Documentary über sie gemacht hat. Und als sie mit dem zweiten Kind Max schwanger war, hatte ich auch gerade schon erwähnt, hat sie herausgefunden, dass sie betrogen wird von ihm. Und zwar mit einer gemeinsamen Freundin. Da hat er dann sich unsterblich in eine andere verliebt und sie hat dann wirklich da ziemlich lange dran zu knabbern gehabt. Sie hat übrigens mit dem Carl Bernstein zusammen, um jetzt schon mal eine deiner Fragen zu beantworten, ein erstes Dreh oder an einem Drehbuch mitgewirkt. Oh, jetzt muss ich noch mal ganz kurz erzählen. Sie wusste im Übrigen auch jahrelang, wer Deep Throat war, ne? Also der Watergate-Informant. Das hat sie tatsächlich gewusst. Und hat aber nur eins und eins zusammengezählt. Irgendwie hat sie Notizen von ihrem Mann gefunden. Und da stand dann so eine Abkürzung drin, MF, und hat ihn dann gefragt, wer ist denn das? Und da sagte er dann, MF steht für My Friend. Und wenig später sagt sie, das kann nicht sein, und hat dann so ein bisschen recherchiert. Und es war ein ehemaliger Direktor beim FBI, der hieß Mark Felt. Und hat das dann auch mal ihren Söhnen erzählt, so Deep Throat, der war ja jahrzehntelang, war ja nicht klar, wer Deep Throat ist, ist Mark Felt gewesen und die Kinder haben das in der Schule rum erzählt. Und dann sogar 2 Jahrzehnte später, und niemand hat ihr natürlich geglaubt, sie hat ja auch nur gedacht, sie rät jetzt hier einfach wild in der Gegend rum. Es war tatsächlich so, dass sie recht hatte und das aber nur so. Auch noch am Rande. Es gibt, wie gesagt, wahnsinnig viele Geschichten über sie. Zurück zur traumatisierenden Erkenntnis, dass ihr Mann sie betrügt, als sie mit dem zweiten Kind schwanger ist. Sie hat aus dieser Phase, wo sie ihn quasi, nicht in flagranti erwischt, aber da zu dieser Erkenntnis gelangt, hat sie ein Buch gemacht und hat dieses Buch wurde dann auch später verfilmt, nämlich mit Meryl Streep und Jack Nicholson. Und der Carl Bernstein, ihr Ex, ist dagegen auch vorgegangen und hat sie verklagt, weil obwohl er darin nicht zu erkennen, also sie hat natürlich nicht seinen Namen verwendet, war nun eindeutig klar, everything is copy, alles was dir passiert, darfst du in einem Buch verarbeiten. Und er hat sich natürlich darin wiedererkannt. Und indem er dann gegen sie vorgegangen ist, hat er sozusagen auch die Hosen runtergelassen. Er hat es dann nie durchgezogen, aber Heartburn, ich muss es auch lesen, auf Deutsch heißt es Sodbrennen, also wörtlich übersetzt. Und das muss wohl ein absolut, so eine bittersüße Komödie sein, über wie dir das Herz gebrochen wird und wie du daraus trotzdem noch einen Lacher machst. Ne? So die Bananenschale, du rutschst aus, aber wenn du es erzählst, wird es dann irgendwie auch wieder komisch. Das hat sie zu einem Film gemacht. Und der war auch sehr erfolgreich. Genau, und dann... Da fing sie dann an diesem Drehbuch schon mitzuarbeiten. Da hat sie, und ne, das Gute ist, das beschreibt sie auch immer wieder, wenn man Drehbuchautorin ist, kann man von zu Hause arbeiten und man kann parallel die Kinder versorgen und hat das dann natürlich auch, nur, sie hat dann immer mal ein paar Anfragen bekommen, willst du nicht, hast du nicht Lust und so weiter. Und sie hat dann Gefallen daran gefunden und hat sich dann auf das Drehbuchschreiben so kapriziert. Und hatte auch gute Mentoren, der Mike Nichols, der unter anderem die Reifeprüfung auch da Regie geführt hat, oder Wer hat Angst vor Virginia Woolf, war ein unglaublich guter Mentor und Berater und hat ihr da auch wahnsinnig geholfen, gute Tipps gegeben. Und genau, hat dann sozusagen für ihr erstes Buch dann auch das Drehbuch geschrieben. Und ja,
ich sehe gerade, es gab... War das nicht jetzt Heartburn?
Heartburn, genau, das war das. Ja. Heartburn ist die Geschichte über ihre Ehe. An dem hat sie dann auch das erste wirklich kommerziell erfolgreiche Drehbuch dann geschrieben.
Ja.
Und dann ging es so ein bisschen los. Ne? Sie hat dann Silkwood, das ist auch ein Film, in dem Meryl Streep mitspielt. Der kam dann so Anfang der 80er, das war 83. Harry und Sally, das war Ende der 80er. 89. Genau, 89 mit Meg Ryan und Billy Crystal. Ja. Und es gibt so viele tolle, ich weiß nicht, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, der kennt vielleicht aber einfach die Orgasmus-Szene im Restaurant. Das war so, glaube ich, die Szene, die man dann kennt, und eine ältere Dame, die dann sagt, ich hätte gern das, was sie hatte. Please bring me whatever she had. Und allein zu dieser Szene, das zeigt so ein bisschen, wie kooperativ auch Nora Ephron mit ihren Schauspielern und Schauspielerinnen umgegangen ist. Nämlich, als man gemeinsam dieses Buch besprach, sagte dann Meg Ryan, wie wär's denn, wenn wir das in einem Restaurant machen, an einem öffentlichen Ort? Ja, Mensch, eine super Idee. Und Billy Crystal hat dann gesagt, und dann stellt jemand die Frage, so was sie hatte, das können Sie mir das auch bringen? Mhm. Und dann sagt jemand, hey, super Idee, übernehmen wir. Und dann sagte der Regisseur, und ich weiß schon, wer diese ältere Dame spielt, nämlich meine Mutter. Mhm. Und also die Dame, die das, also einfach mal wieder gucken, dieser Film ist hilarious, wie man auf Englisch sagt.
Das ist auch auffällig, ne? Weil jetzt zum Beispiel bei Silkwood ist Meryl Streep halt, also wird, glaube ich, häufiger für ihre Filme genommen. Meg Ryan ist ja auch bei Schlaflos, bei Harry
und Schlaflos in Seattle.
Mit E-Mail für dich und Schlaflos in Seattle. Ja. Also wenn sie halt irgendwie sagt, das ist cool, die werden dann immer wieder genommen für ihre Drehbücher anscheinend.
Also ist jetzt und gerade mit Meryl Streep, definitiv, das hat sie auch gesagt. Also die Meryl Streep, mit der war sie auch ganz eng befreundet. Die hat dann auch später nochmal wieder in dem Film Julie and Julia mitgespielt. Mhm. Und das war der letzte Film, den Nora gemacht hat. Oh, der ist auch ganz toll, ganz toll.
Mit Amy Adams. Mit Diane Keaton sogar auch. Ne? Die hat ja wirklich echt mit den ganzen Stars gearbeitet. Das ging ja fix
ja.
Gut, aber die Eltern hatten ja auch vorher schon die ganzen Beziehungen, denke ich mal. Und die hat ja auch immer Regie
geführt. Ja, die leben da schon lange nicht mehr. Ne? Also das war ja eine ganz andere Ära. Die Eltern haben in den 50ern geschrieben und Nora hat ja auch erst mit über 50 so das Drehbuchschreiben für sich entdeckt. Sie hatte einfach Gefallen daran gefunden und hatte wahnsinnig gute Kontakte natürlich. Und das hat sich dann über die Jahre so ergeben. Da liegen ja auch wirklich dann Jahre, da hat sie dran gearbeitet und so aber weiter und hat sich dann
auch. Ist das nicht eher auch ungewöhnlich, dass die Autorin gleichzeitig die Regie macht? Koppelt man das nicht meistens?
Richtig, ist ungewöhnlich, aber sie hat dann irgendwann, das Drehbuchschreiben hat sie vorher gemacht, sorry, da muss ich mich revidieren, aber dann über 50 dann das erste Mal Regie geführt, als sie feststellte, das ist alles ganz gut und schön, aber ich möchte näher dran sein. Ich komme mit den Schauspielern gut klar. Ich möchte gerne Regie führen. Und das hat sie dann auch gemacht. Sie hat bei Sleepless in Seattle, wenn mich nicht alles täuscht, auch dann Regie geführt. Und da, weil ihr das einfach so gut gefallen hat, übrigens, ja. Meg Ryan war gar nicht als erste Wahl für die Sally vorgesehen, aber die Person, die dafür vorgesehen war, die hatte keine Zeit. Also hat man sie genommen, die eigentlich zu jung war, die war nämlich da zu dem Zeitpunkt Mitte 20, aber als sie zum Casting kam, waren alle total in Meg verliebt und die wurde es dann. Genau. So, es gab noch eine dritte Ehe, weil logischerweise die zweite dann geschieden wurde, und zwar hat sie dann 87 in dritter Ehe den Nicholas Pileggi geheiratet, der auch Autor war, der war Schriftsteller, der hat übrigens die Vorlage für Goodfellas geschrieben, nämlich Wise Guys.
Ein Italiener, genau, geht
davon aus, oder? Richtig, na klar. Also zumindest Lecce, in zweiter Generation, vielleicht auch in erster, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aha. Ja, und dann, was kam dann noch?
Aber der ist auch in New York geboren, am 1933.
Ja, dann ist er zweite Generation.
Ja.
Wise Guy. Und Wise Guy, so heißt der Ursprungstitel, genau.
Genau,
und
von Martin Scorsese unter dem Titel Goodfellas.
Genau. Ja. Sie hat dann später auch beschrieben, das war so ihre große Liebe. Ne? Da hat sie dann finally, nachdem sie wirklich auch sehr lange zu knabbern hatte an dem Scheitern ihrer zweiten Ehe, hat sie sehr lange dran zu knabbern gehabt und dann natürlich auch mit kleinen Kindern und die dann versorgen und so. Da war irgendwie gar nicht so viel Zeit für oder keine Ahnung. Vielleicht hat sie da einfach sich auch ein bisschen schützen wollen und hat dann ja fast 10 Jahre gebraucht. Nee, Moment, Quatsch. 78 ist das erste Kind geboren. Doch ja, sie 7, 8 Jahre hat sie gebraucht und dann hat sie das halt den Nick getroffen. Ja, natürlich.
Wenn klar. Du denkst, du hast den One and Only und hast mit dem 2 Kinder und stellst dann plötzlich fest, ach ja, schön, über mehrere Jahre hat er parallel eine Affäre mit einer gemeinsamen Freundin. Das ist da bricht für dich ja erst. Also in meiner Wahrnehmung ist jetzt alles Interpretation, aber für mich wird eine komplette Welt zusammenbrechen.
Ja, definitiv. Ach, guck mal, noch ein Film mit Meg Ryan. You've Got Mail, E-Mail für dich. Und auch nochmal mit Tom Hanks, den sie auch sehr mochte. Also beide mochte sie offensichtlich sehr gerne, wie man an der Reaktion erkennt, die Tom bei dieser Laudatio nicht zurückhalten konnte, nämlich immense Trauer, dass sie nun nicht mehr sei, die Nora. Ja. Und hat auch sehr mit ihm total gerne gearbeitet. Also E-Mail für dich war 98, genau. Mhm. Und es kam ja, dann das leider...
Auch meinte mit aufgelegt, ne? 2000, ja. Diane Keaton, dann halt nochmal mit Nicole Kidman, die verliebt in eine Hexe. Und 2009 Julie und Julia mit Amy Adams, also echt coole Leute.
Das war 2009. Das war 3 Jahre, nachdem sie erfahren hat, dass sie Leukämie hat. Oh. Von dieser Krankheit hat sie auch den engsten Freunden zum Teil nichts erzählt. Also ich glaube, für sie war immer dieses obere Gebot, keine Schwäche zeigen. Du bist nicht das Opfer. Du musst stark sein. Also das ist wirklich auch eine starke Frau.
Es gibt da unterschiedliche Thesen, ne? Weil es gibt auch diese These, dass man, also je mehr...
Der Film wird nicht mehr finanziert, ne?
Nee, das gar nicht, sondern wenn du vielen Leuten davon erzählst, dass du krank bist, dann behandeln dich auch alle so. Es hilft dir aber mehr, eine positive Stärke zu entwickeln, wenn die Leute dich als normal wahrnehmen. Und das ist halt, das habe ich schon mehrfach mitgekriegt, dass die Leute das aus Selbstschutz und damit sie halt Kraft tanken durch ein normales Miteinander, das halt nicht so vielen Leuten erzählen. Also kann verschiedene Möglichkeiten halt haben.
Also hier heißt es, dass sie das vor allem deswegen auch nicht gesagt hat, weil sie Angst hatte, dass ihre Filme dann nicht mehr finanziert werden. Sie musste dann halt für ihren letzten Film eben über Julia Child, die es ja nun wirklich gab, so die berühmte TV-Köchin, die dann von Meryl Streep eben gespielt wurde, da wollte sie einfach sicher gehen, dass sie das noch machen würde können. Und sie hat wirklich auch in den letzten Jahren nochmal so richtig krass und hart gearbeitet und hat das auch durchgezogen. Und ist auch ein wirklich ganz niedlicher Film, gar nicht so sehr übers Kochen, sondern über die wahre Liebe zwischen der Julia Child und ihrem und auch Julia Child und Julie, die Bloggerin, die im Hier und Jetzt da berichtet, die hat auch einen Freund und es ist irgendwie eine Liebesgeschichte von diesen beiden Paaren, aber Hauptfiguren sind eben die beiden Frauen. Mhm. Eine ganz süße Komödie auch und eine Ode ans Leben, möchte ich sagen. Und das war noch so der letzte Film, den sie geschrieben und wo sie Regie geführt hat. Also das muss sie schon wirklich unter größten körperlichen Anstrengungen getan haben. Und sie ist gestorben dann 2012, das war dann 3 Jahre, nachdem der Film rauskam, an einer Lungenentzündung. Und Die auf ihrem
auch von der Leukämie hatte, ne?
Ja, genau, genau. Mhm. Auf ihrer Beerdigung und auf dem Memorial Service waren natürlich neben Meryl Streep, Tom Hanks, Billy Crystal, Meg Ryan, Bob Reiner und so weiter, waren dann aber auch Nicole Kidman logischerweise, Rosie O'Donnell, Steve Martin, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Diane Sawyer und so weiter. Also die Crème de la Crème damals. Ja. Okay. Und sie hat etwas ganz Niedliches geschrieben, so Richtung Ende ihres Lebens, was sie vermissen wird und was sie nicht vermissen wird. Was sie nicht vermissen wird, ist trockene Haut, mein Schrank, BHs, Foren über Frauen in Filmen. Das wird dich irgendwie sehr amüsieren, denke ich mal.
Foren
und jeden
über
Abend
Frauen in Filmen?
Ah. In Filmen. Jeden Abend abschminken. Das war so. Und was sie aber vermissen wird, ist meine Kinder, Nick, also ihren dritten Ehemann, den Blick aus dem Fenster, Paris, in der Badewanne liegen, über die Brücke nach Manhattan fahren und Torte. Ja, das ist ganz schön. Also, und es gibt so unzählige Zitate über sie, die auch sehr gut, also sehr viel über sie aussagen, die ein gutes Spiegelbild ist. Sie hat mal
ich
gesagt, ja auch
gerade die ganzen Fotos von ihr runter, ne? Es sind so viele Fotos von ihr lachend.
Ja.
Also immer lächelnd, lachend und auch mit einem, wie sagt man denn, mit so einem Glow. Ich finde, das hat man bei Meryl Streep auch so ganz stark. Frauen, die einfach irgendwie, es scheint so, als wenn sie mit sich im Reinen sind und so das Leben genießen. Ja, Genuss ist irgendwie von der Strahlkraft her.
Und der Humor hat ihr halt einfach wahnsinnig, ja, das war ihr halt, ne? Der hat ihr durch die schweren Zeiten auch geholfen und dieses Lächeln verliehen, das manchmal natürlich auch eine gewisse Bitterkeit hatte, gerade in den schweren Zeiten, daraus dann etwas Gutes zu machen, aber sie beschreibt das auch selbst als, ne, das ist so die, das Erbe ihrer Mutter, dieser jüdische Humor, der so eine bittersüße Ode an das Leben ist, das so herrlich und auch beschissen sein kann. Also es ist so eine Mischung, ne, so aus Ironie und Freude, immer ein bisschen schräg, aber am Ende irgendwie unfassbar klug und schön. So, das ist, finde ich, das macht diese Frau aus für mich. Und da kriege ich schon selber, wenn ich das so jetzt nochmal Revue passieren lasse. Ich habe mir auch echt einige Interviews mit ihr angehört. Unfassbar unterhaltsam. Also sie hat einfach ein unglaubliches Charisma. Mhm, die gehört eigentlich auch vor die Kamera, denke ich. Ja. Denke ich dann manchmal. Aber ja, das. Das ist Nora Ephron. So, das ist war wirklich ein ganz, ganz großartiger Tipp, fand ich. Und es hat mir großen Spaß gemacht, auch nochmal in den Film reinzugucken. Ich habe mir Harry und Sally dann auch nochmal angesehen. Und ja, mach das mal da draußen. Das ist einfach, ist nicht so, Romantic Comedy sind ja nicht nur was für Frauen so, sondern das sagt auch viel über Beziehungen, Freundschaften zwischen Mann und Frau. Ist das möglich, ja oder nein? Mit so viel Witz. Also, okay. Ha, jetzt bin ich ganz erschöpft.
Ja, das glaube ich. War viel zu berichten.
Ja.
Und ich habe mich sehr, sehr zurückgehalten, weil ich das auch total spannend fand, dir zuzuhören. Und ich finde es auch krass, hast du dir das Foto mal angeguckt mit der Delia, der Schwester, der jüngeren Schwester von Nora Ephron? Die sehen ja fast aus wie Zwillinge.
Ja, total. Ne?
Hammer.
Also ich weiß nicht, wie viel jünger sie ist. Ich glaube, sie muss 4 Jahre oder so gewesen, 4 Jahre jünger gewesen sein. Aber auch, von der gibt es auch so ein paar Mitschnitte. Die hat auch so ein, da merkt man auch so, ich muss entertaining sein. Ich muss nicht einfach nur etwas beschreiben, sondern ich muss es entertaining rüberbringen. Mm. Die hat auch so einen gewissen Glow, diese Frau. Also das scheinen alle Schwestern zu haben.
Ja.
Aber ich habe mir jetzt nicht von allen was angeguckt. Irgendwie da unten fegt jemand Staub. Also falls es hier
ach so, laut sein
sollte. Ja,
Nala schneit im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob man das hört.
Die ist das. Wen stellst du denn das nächste Mal vor?
Oh, super. Kim. Ganz herzlichen Dank. Also nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die Nala ist echt eine wahnsinnig starke Frau und ein tolles Vorbild. Es hat natürlich in Anführungsstrichen Glück gehabt, dass die Eltern genau diese Zunft hatten und genau das auch gefördert haben.
Ja.
Und bei Nora scheint es ja auch genau das Richtige, die richtige Begabung gewesen zu sein, die gefördert wurde. ja, und sich dann auch in der Hollywood-Welt durchzusetzen und Autorin zu sein und Regie zu führen, was ja eher eine Rarität ist, außer bei Leuten, die halt klein drehen und irgendwie beides machen müssen, weil finanziell das halt irgendwie schlecht zu stemmen ist. Also, nee, ja. Cool, Hammer. Und auch wahnsinnig tolle Filme, die wirklich jeder kennt. Also ich glaube, bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hat es bestimmt sofort Klick gemacht oder spätestens dann, wenn dann Harry und Sally, E-Mail für dich, sind halt so klassische Kassenschlager, die auch selbst an den Leuten, die jetzt keine romantische Komödie gehört haben, nicht spurlos vorbeigegangen sein können.
Absolut. Genau. Und man muss ihnen auch eine Chance geben. Ich habe noch ein Zitat von ihr, was ich ganz interessant und bemerkenswert fand. Das ging nochmal zurück auf dieses Opfersein. Sie hat gesagt, ich zitiere auf Englisch, "This was one of my irritations with women's movement in my era." Und zwar, "how quickly they embraced victims and victimization." Also, dass sie häufig davon ausgeht, wir müssen uns behaupten gegen den Mann, weil wir sind hier das Opfer. Das hat sie... Damit hatte sie einfach ein Problem, eben wahrscheinlich, weil sie auch von ihrer Mutter so geprägt war. Du bist kein Opfer, du hast die Macht in der Hand und nutze sie. Das sei jetzt noch abschließend zu ihr und der Frauenbewegung gesagt.
Super. Genau. Also ich will gar nicht nächstes Mal irgendwas vorstellen, sondern ich versuche jetzt mal einen Termin mit dir und Julian zu finden, dass wir unsere Sonderfolge Klischees in Kinderhörspielen und Büchern mal durchgehen. Ne? Das war ja ein Wunsch von Instagram. Und ich glaube sogar aus dem Mai oder April sogar noch. Und von daher... Ja. Genau, das wäre tatsächlich mein Next to do mit dir und Julian. Julian hat da ja auch Bock drauf, gefragt haben wir ihn ja schon. Ja, das wäre dann, und danach haben wir eigentlich Aya Jaff, das war ja auch ein Wunsch über Instagram, und Maria Montessori.
Ja,
in der Pipe. Genau, und ich habe
jetzt auch... Es gibt viel zu tun.
Es gibt echt viel zu tun. Wir haben auf Instagram auch wieder Vorschläge, ich glaube inzwischen schon wieder 6 Stück innerhalb von einer Woche bekommen, echt total süß. Total toll.
Und macht weiter so, ihr da draußen. Ja. Wir freuen uns. Genau. Und wir können auch selber so viel lernen. Und wie ihr an Nora Ephron merkt, das sind so Perlen. Ist natürlich auch schön, wenn man mal eine Michelle Obama vorstellt und eine Angela Merkel, über die man dann Dinge erfährt, die man auch noch nicht wusste. Aber umso schöner ist es, wenn man dann auch Vorschläge bekommt, wo man denkt, hey, wer ist denn das?
Ja, genau.
Wahnsinn.
Total.
Super. Ich freue mich auf das, was jetzt noch kommt. Und
ich mich auch.
Ja, danke dir und euch fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.